Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 53. Kapitel des Propheten Jesaja, diese wundervolle Verheißung auf das Kreuz Jesu. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert war, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und vieler Sünden getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Wir singen aus dem Liede 251 den dritten Vers.
Sohn ist
uns vorgenommen, die Stätten der Passion, die Stätten des Leidens Jesu anzusehen und lesen heute Lukas 23, Vers 33. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn daselbst. Und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich muss offen bekennen, dass ich erschrecke vor dem, was in den nächsten 20 Minuten vor mir liegt. Es geht darum, dass ich Ihnen deutlich mache, dass das, was da vor 2000 Jahren auf Golgatha geschehen ist, für den Menschen im Atomzeitalter unendlich wichtig ist. Für Ewigkeit wichtig ist für Sie. Ich muss Ihnen sagen, zu Anfang, dass mir das so auf der Seele liege, dass ich vor dieser Aufgabe zittere. Ich habe nicht die Aufgabe, Sie ein wenig zu unterhalten, sondern Ihnen Leben und Tod vorzulegen. Ewiges Leben und ewigen Tod. Ich will damit beginnen, dass ich zwei Verslein nebeneinander stelle, die ganz ähnlich lauten. In diesen beiden Verslein wird so fantastisch deutlich, wie arm ein Leben ist, das nicht unter Jesu Kreuz gelebt wird, und wie Jesu Kreuz unser Leben im Zentrum packen kann. Das erste dieser beiden Verslein stammt von einem unbekannt gebliebenen Dichter, der um die Jahrhundertwende gelebt hat. Viel Wege bin ich gegangen, bekreuzt und in die Quer, im Dunkel und im Irren. Manch Leid tat mich verwirren, mein Herz war arm und leer. Dann heißt ein paar Zeilen weiter: Du findest nimmer Ziel, gehst dunkle Weg und helle und harrst vor jeder Schwelle und bist des Windes Spiel. Wenn ich die Menschen um mich ansehe, sage ich, dass es erschütternd war und bist des Windes Spiel. Das andere Verslein fängt ganz ähnlich an. Es stammt vom Grafen Zinzendorf, ich habe es hier oft gesagt. Ich bin durch manche Zeiten, ja auch durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist. Nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Gott sei gepreist. Das sind die beiden Möglichkeiten zu leben. Du bist das Windespiel oder Gott sei gepreist. Macht uns das nicht Lust, lockt uns das nicht, meine Freunde, nach Golgatha zu gehen. Lass uns im Geist dahin gehen. Wir sehen heute an das Kreuz. Ich möchte meine Predigt den Text so überschreiben, das Kreuz. Und wir haben wie üblich drei Teile. Wir sehen uns zuerst den vertikalen Balken an, den senkrechten Balken des Kreuzes. Ich muss da ein paar Worte vorausschicken. Sehen Sie, wir hatten also uns vorgenommen, der Passionszeit, wir wollten die Stätten der Passion ansehen, das heißt die Orte, wo der Herr Jesus gelitten hat. Und so haben wir an den Sonntagen der Passionszeit einen Gang gemacht durch den Saal, wo es Abendmahl war, und im Garten Gethsemane und im Palast des Hohen Priesters, und bei dem Pilatus sind wir gewesen und auf dem Wege nach Golgatha. Und da ist natürlich ganz logisch und selbstverständlich, dass also am Karfreitag noch Golgatha drankommt. Aber dann ging mir auf, die Stätte des letzten Leidens, des letzten unendlichen Leidens des Sohnes Gottes ist nicht der Hügel Golgatha. Nicht mal der Hügel Golgatha. Sondern die Stätte des letzten unermesslichen Leidens Jesu ist in der Luft. Man hat ihn hinausgehängt in die Luft. Man hat ihn den Boden und Füßen weggenommen. Da am Kreuz zwischen Himmel und Erde, da hing er. Das Kreuz ist die letzte Stätte der Passion Jesu. Nun haben die alten Ausleger immer wieder darauf hingewiesen, dass das Kreuz selbst, dass die Balken des Kreuzes eine große Symbolik enthalten. Das ist zunächst dieser senkrechte Balken. Der zeigt nach oben, dass ich so sage, zu Gott hin. Und er zeigt nach unten, zu Menschen hin. Daran hängt Jesus. Zwischen Gott und Mensch. Und zwar so, dass beide ihn hinausgehängt haben. Gott und der Mensch. Es ist nie so ein Verfluchter in der Welt gewesen wie Jesus. Von den Menschen hinausgetan und vom lebendigen Gott hinausgetan. Hängt er zwischen Himmel und Erde. Davon spricht dieser Balken. Er ist von Menschen hinausgetan, das brauche ich jetzt nicht mehr lange erklären. Das haben wir in den Passionssonntagen gesehen, wie das Volk und der Römer und die Soldaten, die wahrscheinlich Germanen waren, alle wacker beteiligt waren. Wie der hohe Priester, wie Kirche und Staat und Pöbel und Soldaten alle miteinander beteiligt sind, ihn hinauszuführen und auszustoßen. Er ist von Menschen hinausgetan. Aber meine Freunde, er ist auch hinausgetan vom lebendigen Gott. Als Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war das nicht so ein kleines, so wie wenn sie Zahnschmerzen haben, sagen, ach Gott, was tut das weh? Sondern dann ist das ernst gemeint. Er war von Gott verlassen. Er war von Gott hinausgetan. Von Menschen und von Gott. Nun sehen Sie, das kann also ein geistlich blinder Mensch erkennen in der Passionsgeschichte, dass Jesus von Gott und von den Menschen hinausgetan ist. Diesen Tatbestand, den kann jeder erkennen, dazu gehört nicht Begriffs. Aber warum das geschehen ist, warum Jesus von Menschen und Gott verfluchter wird, das, dieses Geheimnis, warum und wieso, das kann uns nur die Bibel erklären. Nur Gottes Wort. Und ich möchte Ihnen jetzt in ein paar Worten sagen, was die Bibel uns sagt, warum Jesus von Menschen und von Gott hinausgetan ist. Um Ihnen das zu erklären, möchte ich am liebsten hier eine große Tafel aufstellen. Denken Sie, hier stände jetzt im Geist eine große Tafel. Und da schreiben wir oben an den Rand hin, Gott. Und da meinen wir den, der Himmel und Erde geschaffen hat, den Richter der Welt, den gewaltigen, schrecklichen Gott. Und unten schreiben wir hin, auf den unteren Rand der Tafel, Mensch. Noch besser schreiben Sie Ihren eigenen Namen dahin, nicht? Wilhelm Busch. Karl-Heinz Bunskopf oder wie du gerade heißt, nicht wahr? Unten schreiben wir unseren Namen hin, nicht? Wir stehen ja Gott gegenüber. Und meine Freunde, geht unsere Sünde, jede Sünde, jede Lieblosigkeit, jeder Hass, jede Unkeuschheit, jede Gottlosigkeit ist eine Beleidigung Gottes. Wir würden also von auf der Tafel, von da, wo unser Name steht, wo Mensch steht, da malen wir eine Menge Pfeile, die gegen Gott hinfliegen. Das ist unsere Sünde, die auf sein Herz zielt. Sehen Sie? Gott reagiert auf unsere Sünde, können sich darauf verlassen. Gottes Zorn, heißt in der Bibel, entbrennt gegen alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Lüge aufhalten. Was ahnt die Welt, was über ihr steht? Haben sie Angst vor Atombomben? Die Narren, vor Gottes Zorn sollten wir uns fürchten. Der entbrennt über diese Berge von Schuld. Jetzt malen wir auf unserer Tafel also große Speere, die von Gott hinuntergehen zu Menschen. Haben Sie es vor sich? Und sehen Sie, dieses Schaubild zeigt uns unsere Lage. Wir beleidigen Gott, gehen die Pfeile gegen ihn. Und Gottes Zorn entbrennt gegen, da steht mein Name, mich. Unsere Väter sagten, das Erste, was ein Mensch erkennen muss, ist sein verlorener Zustand. Das ist der verlorene Zustand. Und dann machen wir weiter. Sie haben hoffentlich die Tafel vor sich, nicht? Nun malen wir genau zwischen Gott und Mensch das Kreuz Jesu hin. Dieses Kreuz, das mit seinem Längsbalken nach oben zeigt und nach unten. Dieses Kreuz sperrt jetzt den Pfeilen, die von unten kommen, den Weg. Es sperrt ebenso den Speeren, die von oben nach uns kommen, den Weg. Und das ist genau, was die Bibel sagt. Die sagt, Jesus fängt unsere Sünde auf. Er trägt sie, so heißt es wirklich in der Bibel, er hat unsere Sünden hinaufgetragen an das Kreuz. Und eben sagt die Bibel, er hat die Speere Gottes gegen uns abgefangen. Da steht so da, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesus trägt unsere Schuld und Gottes Gericht. Darum hängt er zwischen Gott und dem Menschen. Darum hängt er an diesem Balken. Er trägt Gottes Zorn und unsere Sünde. Meine Freunde, dieses Schaubild kann uns jetzt mal etwas sehr Wichtiges deutlich machen. Ich hoffe, Sie haben Fantasie genug, dieses Schaubild jetzt vor sich zu sehen. Gerade an diesem Schaubild wird nun deutlich, was wir tun sollten. Ich bin vor dem Zorn Gottes nur geschützt, solange ich im Schatten des Kreuzes stehe, solange dieses Kreuz zwischen mir und Gott steht. Und nun muss ich Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, von Natur stehen wir nicht im Schatten des Kreuzes. Sie sind nicht geboren im Schatten des Kreuzes. Die Taufe hat Sie auch nicht in den Schatten des Kreuzes gerückt. Von Natur sind wir, jetzt sehen wir das Schaubild nochmal, da stand der Name. Stehen wir hier geschrieben an der Seite, da schreiben Sie Ihren Namen hin. Und meine Sünde geht direkt zum Herzen Gottes. Und Gottes Zorn geht direkt auf Sie. Und der natürliche Mensch ist in Zeit und Ewigkeit verloren. Es gibt eine Verlorengehen, es gibt eine Hölle. Und wenn Sie sagen, da gehen Millionen in die Hölle, sagen, dann gehen auch Millionen in die Hölle. Irret euch Gott nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Da stehen wir. Unsere Pfeile gehen gegen den lebendigen Gott und seine Speere gehen gegen den Menschen. Und sehen Sie, wir müssen im Leben einen Schritt tun. Wir müssen von dieser ungeschützten Stelle, wo wir stehen, in den Schatten des Kreuzes gehen. Dass Jesu Kreuz zwischen mir und dem Zorn Gottes steht. Diesen Schritt unter Jesu Kreuz, den nennen wir Bekehrung. Bekehrung zum Glauben. Und ohne diese Bekehrung kann ich Ihnen keine Chance geben. Nein, gibt Gott Ihnen keine Chance. Diesen Schritt müssen wir tun. Und ich kann Gott nur bitten, gib, dass Menschen heute Morgen sich zu diesem Schritt rufen lassen. Unter Jesu Kreuz. Wer ich auch bin und was ich auch gedacht habe und was in meinem Leben an Schuld ist, hier unter Jesu Kreuz bin ich gerettet für Zeit und Ewigkeit. Das ist das Erste. Und das ist ein Zweites betrachtet. Wir wollten das Kreuz ansehen. Wir sehen jetzt natürlich den Querbalken an. Ich sage noch einmal, die alten Ausleger haben uns immer wieder darauf hingewiesen. Und so die Väter der Erweckung, die haben das gern betont, dass auch der Querbalken des Kreuzes eine tiefe Symbolik enthält, eine tiefe Bedeutung hat. Wir sehen das jetzt als Zweites diesen Querbalken an. Dieser Querbalken, an den Jesus genagelt ist, der zeigt nach rechts und links. Er zeigt nach rechts und das Nächste, worauf er zeigt, ist ein Mörder, der auch gekreuzigt ist. Und der Balken auf Golgatha zeigt nach links und da ist auch ein Mörder, der gekreuzigt ist. Nette Umgebung, ne? Aber wenn Sie die Balken ins Unendliche verlängern, dann umfasst es schließlich die ganze Menschheit. Und da sagen Sie natürlich, ja, das ist ein Unterschied, wir sind doch nicht Mörder, nicht? Wir sind ja nicht Mörder. Da sei mal langsam. Da muss man einen Moment drüber nachdenken. Bitte folgen Sie mir meinem Gedankengang. Sehen Sie, diese beiden Mörder, die rechts und links von Jesus gekreuzigt waren, waren bestimmt Verbrecher. Nun hat jedes Vergehen eine doppelte Seite. Es ist ein Übertreten vom menschlichen Gebot, und aber auch eine Übertretung von Gottes Gebot. Nun, ich nehme an, hier sitzen Leute, die haben also menschliche Gesetze nicht übertreten. Es sitzen hier keine Zuchthauskandidaten. Und das heißt, so ganz sicher bin ich auch darin. Und wenn ich sie beleidige, es wird mir immer deutlicher, dass die Hälfte der Menschheit kriminell ist und nur davon lebt, dass er nicht rausgekommen ist. Was meinen Sie, wie viele Leute hier sitzen, die aus der Vergangenheit Dinge zu verdecken haben, die, wenn sie ans Licht kämen, gegen menschliches Gesetz Verbrechen wären? Ich weiß so eine ganze Reihe Jungen, die haben neben so eine Plauerei. Da ist der Krieg in die Portokasse. Der Chef schmisst dich raus, hätte ich anzeigen können, ja? Ich bin also nicht amtlich, nicht sicher, ob das... Aber das ist nicht so wichtig jetzt. Ich sage, jedes Vergehen ist ein Übertreten vom menschlichen Gesetz, aber auch eine Übertretung von Gottes Gesetz. Und Gottes Gesetz haben wir alle übertreten. Wir sind alle schuldig. Es stehe keiner auf und sage den dämlichsten Satz, den das 20. Jahrhundert erfunden hat, ich tue Recht, scheue niemand. Es ist keiner hier, der Gottes Gebot nicht übertreten hat. Und darum gleichen wir am entscheidenden Punkt den beiden Mördern, die neben Jesus gekreuzigt sind. Gott helfe uns ins Licht der Wahrheit. Das wäre eine Karfreitagsfeier. Ich meine, wenn endlich mal stumme Lippen aufging und jemand sagte, Herr, mein Gott, ich habe gesündigt. Haben Sie schon mal Gott gesagt? Kommen ja nicht weiter, wenn Sie nicht endlich einen Schritt tun ins Licht Gottes ganz alleine und sagen, wie der verlorene Sohn, ich habe gesündigt, ich gehöre zu diesen beiden Mördern. Das fällt uns sehr, sehr schwer, das zu sagen. Da rebelliert jetzt alles und wir sagen, der Pastor Busch ist doch immer noch ein Unterschied zwischen anständigem Kaufmann hier oder einer wackeren Hausfrau und diesen beiden Mördern. Da sage ich, ist das wirklich so ein fulminanter Unterschied? Ist der Unterschied wirklich so groß? Jesus sagt, wer mit seinem Bruder einen Streit hat, der ist ein Mörder. Denn in seinem Herzen ist die Gesinnung eines Mörders. Ist der Unterschied so groß? Haben wir nicht die Wahrheit gemordet oft? Wenn wir unsere Wege mit Lüge und Heimlichkeiten ebnen wollen? Haben wir nicht Reinheit gemordet an uns und anderen mit schmutzigen Worten und triebhaftem Tun? Haben wir nicht den Sohn Gottes mitgemordet, jedes Mal, wenn wir neu ans Kreuz nageln? Wenn wir ihm die Tür verschließen und das Recht verweigern, uns zu regieren. Meine Freunde, es ist eine furchtbare Welt, in der wir leben, und in dieser Welt sind wir furchtbar. Und nach dieser Welt strecken sich die beiden Kreuzesarme aus, der waagrechte Balken, nicht der Balken, die Hände, die daran genagelt sind, strecken sich aus nach dieser Sünderwelt. Meine Freunde, dass die angenagelte Hand sich heute Morgen nach unserer Sünderversammlung hier ausstreckt, das ist das, was am überwältigt. Finden Sie nicht? Wir sind eine Sünderversammlung. Aber nun gehen wir nochmal nach Golgatha. Sehen Sie, als Jesu Hände da angenagelt waren und sich den beiden Mördern ausstreckte, da geschah etwas Erschütterndes. Etwas, was einen beunruhigt. Der eine dieser beiden Mörder wandte sich ab und sagte Jesus mit lästernden Worten, ich will dich nicht, bleib mir mit deinem Heil vom Leibe. Und der andere ruft ihn an, du König des Himmelreichs, erbarm dich über mich. Und er fährt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Zwei Wege, zwei Möglichkeiten. An Jesus, dem Gekreuzigten, entscheidet sich unser zeitliches und ewiges Schicksal. Ich möchte noch kurz ein Drittes sagen. Wir hatten den Längsbalken angesehen, den Querbalken. Lassen Sie uns das ganze Kreuz noch ansehen. Das Kreuz ist ein mathematisches Zeichen. Ich glaube, hier wäre viel zu erkennen, wenn ich nicht so ein schlechter Mathematiker immer gewesen wäre, nicht? Aber das weiß ich ja nun auch noch, dass das Kreuz zunächst ein Pluszeichen ist. 3 plus 3 gleich 6, nicht? Darf ich mal so sagen, in einer Welt, wo alles immer negativ ist, wo alles verheerend ausgeht, Gottes Pluszeichen in der Welt. Das Kreuz ist Gottes Ja zu uns, der uns haben will und retten will. Aber das Kreuz ist mehr, ist das mathematisches Zeichen. Das Kreuz ist der Nullpunkt eines Koordinatensystems. Ein Koordinatensystem fängt mit dem Kreuz an. Ne? Und es geht mir auf, dass Gott am Karfreitag ein neues Koordinatensystem über die Menschheit gelegt hat, dessen Nullpunkt dieses Kreuz auf Golgatha ist, Jesus ist. Darüber wäre viel zu sagen. Lesen Sie mal das erste Kapitel des Kolosserbriefs. Da heißt etwa, er, Jesus, ist vor allem und es besteht alles in ihm. Das heißt, hier ist der Nullpunkt eines neuen Koordinatensystems. Gott sieht die Welt nur von Jesus her. Und wenn Sie ihn nicht im Mittelpunkt Ihres Denkens haben, dann haben Sie ein schiefes Bild, jedenfalls anderes als Gott. Aber ich will mal lieber diesen gefährlichen Boden der Mathematik verlassen, weil ich mich da immer sehr unsicher fühle und will einfach dasselbe noch einmal ein bisschen einfacher sagen. Sehen Sie, vor einem Jahr kam einer unserer Jungs, der hatte so einen kleinen Lungenknacks, weg in ein Sanatorium. In so ein Waldsanatorium da, am Neckar. Und da schrieb er mir eine Postkarte, natürlich eine Ansichtspostkarte, da braucht man nicht so viel draufzuschreiben, ein Junge schreibt nicht gerne. Und da war also das Städtchen unten zu sehen und am Waldrand das Sanatorium. Und dann schrieb er, das Zimmer in dem Sanatorium, in dem ich wohne, habe ich angekreuzt. Ich habe da ein Kreuz hingemacht. Und dann sah ich mit der Postkarte, da liegt das Haus und da war so ein Kreuz. Nicht? Da bin ich. Der Junge sagte also, mit dem Kreuz gewissermaßen, der Neckar, da ist ganz hübsch auf dem Bild und das Städtchen. Aber was dich interessieren muss, Pastor Busch, ist da, wo ich wohne. Nicht? Da habe ich ein Kreuz hingemacht. Das habe ich angekreuzt. Darf ich mal so sagen, Gott hat gleichsam seinen Sohn nicht nur gekreuzigt für uns, er hat ihn angekreuzt, damit wir kapieren, es ist gar nicht so wichtig wie Jesus. Wie der geoffenbarte Gott, in dem alle Fülle der Gottheit wohnen, alle Barmherzigkeit Gottes, alle Errettungswille Gottes. Gott hat seinen Sohn gleichsam angekreuzt, damit wir kapieren, hier ist Friede, bei Jesus ist Leben, bei Jesus ist Kraft, bei Jesus ist Freude, bei Jesus ist Hoffnung, bei Jesus ist alles das, was mein Herz ersehnt. Es heißt in einer biblischen Geschichte am Schluss, sie sahen niemand als Jesus allein. Und das wünsche ich uns für den Karfreitag. Ja, sie sahen niemand als Jesus allein. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich in dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebet war. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Lassen wir uns beten. O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein. Lass deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn geprägt sein. Amen.